Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ich will ohne große Vorrede gern einsteigen in einen Bibeltext und ich möchte euch einladen dazu, eure Bibeln oder eure Handys rauszunehmen und mit mir gemeinsam zu lesen und mit mir auch gemeinsam aufzustehen. Und es ist Gottes Wort und wir wollen Gott ehren, wir wollen sein Wort lesen, auf uns wirken lassen und ich nehme uns direkt mit hinein in einen Text, der nicht besser zu Advent passen könnte als dieser, nämlich die Ankündigung von Jesu Geburt. Und ich lese aus dem Matthäusevangelium hier Kapitel 1 ab Vers 18. Also Matthäus 1 ab Vers 18. Da heißt es, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Doppelpunkt. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Ganz spannend. Also sowas von spannend. Josef aber und ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist tatsächlich vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau Maria zu sich und erkannte sie nicht, sie schliefen nicht miteinander, bis sie einen Sohn geboren hatten, und er nannte seinen Namen Jesus. Vater im Himmel, ich danke dir für dein kraftvolles Wort. Ich danke dir für dein lebendiges Wort und ich danke dir, dass du durch dein Wort zu unserem Herzen sprechen willst. Herr, dass du uns begegnen willst. Danke für den Reichtum, für den Schatz, Herr, den wir in deinem Wort finden dürfen und für Kraft, die rettet, die befreit und die Wahrheit hineinbringt. Rede du jetzt durch deinen Geist zu uns. Ich danke dir dafür. Amen. Dankeschön, ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich weiß, die meisten von euch haben diesen oder aus anderen Evangelien den Text bestimmt schon häufiger gehört, aber was für eine spannende, herausfordernde und teilweise auch echt verwirrende und überraschende Geschichte, oder? Und ich weiß, dieser Text bietet unheimlich viele Anhaltspunkte, um darüber zu sprechen. Man könnte Maria und Josef anschauen, wie war es denn damals und was bedeutet es, dass er sie heimlich entlassen wollte. Also viele Aspekte, auch diese spannende Geschichte mit die Zeugung durch den Heiligen Geist und alles spannende Sachen. Ich möchte mit euch heute eigentlich nur einen wesentlichen Punkt aus dieser Geschichte rausnehmen und mich heute mal darauf beschränken. Falls Leute sagen, oh, darauf bist du heute nicht eingegangen und darauf auch nicht, hast vielleicht vergessen. Nein, habe ich nicht. Ich möchte mich nur auf das eine konzentrieren. Und es beginnt nämlich, und darauf möchte ich unseren Blick nochmal lenken, in diesen drei Versen 21 bis 23. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, weil er sein Volk retten wird von seinen Sünden. Und dann kommt der Rückbezug Dies alles aber, damit erfüllt werde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt heißt Gott mit uns. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, sag mal, ich wusste es, es gibt in der Bibel Widersprüche. Ist euch das aufgefallen? Wie heißt er denn jetzt? Oder? Also ich meine, innerhalb von 3 Versen, und wir haben ja zum Schluss Vers 25 erfahren, dass Josef es alles so machte, wie der Engel ihm gesagt hatte, und sie nannten ihn Jesus. Hä? Also das ist so ein bisschen wie, vielleicht denkt ihr jetzt, ich heiße ja auch, was weiß ich, Nathanael Fred oder so. Also ich habe ja auch einen Doppelnamen. Wie ist denn das jetzt gemeint? Ja? Irgendwie komisch, aber sie nannten ihn Jesus, aber was ist denn jetzt mit dem Immanuel? Vielleicht hast du ja auch gedacht, so als junges Paar oder als Elternpaar, und bist jetzt so verrückt zurückversetzt worden bei dem Geburt eures Kindes, wo du sagst, es ging uns genauso. Der eine wollte den Namen, der andere wollte den Namen und gewonnen hatte Jesus. Also, versteht ihr? Was bedeutet das? Was ist jetzt nun mit Immanuel? Und ist er Jesus oder ist er Immanuel? Ich bin maximal verwirrt. Ich will uns ein Stück mit hineinnehmen und mal ganz kurz hineinnehmen in die Bedeutung der zwei Namen. Schaut mal, Jesus heißt eigentlich im Hebräischen Jeshua. Und das Je steht für Yahweh, für Gott, und Shua für retten, wiederherstellen. Und letztendlich ist Jesus damit von der Bedeutung her, bedeutet es nichts anderes als Gott rettet. Jahwe ist Rettung. Und Immanuel ist auch zusammengesetzt aus Immanu, mit uns ist El. El Elohim ist Gott. Also Gott mit uns, haben wir ja auch gerade gelesen. Und ja, wir wissen, Jesus erhielt als Mensch den Namen Jeshua. Er war Jesus, der den Auftrag hatte, was zu tun, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, er war und ist der Retter. Aber diese Stelle macht noch etwas ganz besonders deutlich, dass er eben nicht nur irgendein Mensch war, ihr Lieben. Er war nicht nur irgendein Mensch, nein, er war und ist gleichzeitig auch Gott. Gott mit uns. Er ist gleichzeitig auch Immanuel. Er ist letztendlich Gott selbst. Er ist Gott selbst, der kommt und Mensch wird und ist damit die Erfüllung dieser prophetischen Verheißung des Messias, der kommen sollte. Er ist also Jesus und er ist gleichzeitig auch Immanuel, der Gott mit uns. Und ich möchte es mal so auf den Punkt bringen, wenn Jesus nicht Immanuel, also selbst Gott mit uns gewesen wäre, dann hätte er auch nicht Jesus der Retter sein können. Warum? Weil es kann nur einer retten und das ist Gott selber. Amen. Also muss Jesus gleichzeitig auch Immanuel sein. Wie krass ist das? Und deswegen habe ich dieser Predigt heute am zweiten Advent den Titel gegeben, Jesus ist Immanuel. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das heute für uns und was bedeutete es damals? Jesus verkörpert letztendlich Gott selbst. Gott selbst, der da ist, der da war und der immer bleiben wird. Und ich finde, das sollten wir uns mal genauer anschauen. Mich interessiert es immer, wenn da steht, es erfüllte sich die Prophetie, die da steht. Ich nehme uns mal mit hinein in diesen Vers aus dem Alten Testament und ich war überrascht, in welchem Zusammenhang das stand. Und jetzt können wir sitzen bleiben, aber ich lese uns trotzdem mal Jesaja 7, dort ab Vers 10, die Verse vor, wo in der Mitte genau dieser Bezug von dem, was hier zitiert wird, nämlich im Vers 14 vorkommt. Ich lese uns das mal. Wir spulen also ein Stück zurück. Ja, in so einem Film, wo dann steht, viele, viele Jahre früher. Seid ihr gespannt? Die Spannung steigt. Und der Herr, Gott, fuhr fort, zu Ahas zu reden. Kommt gleich dazu, wer das ist. Und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinen Gott. In der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Jesaja 7, jetzt Vers 12. Ahas aber sagte, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Sehr fromm. Da sprach er, der Jesaja, der Prophet, hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Und jetzt kommt's. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, nämlich, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Rahm und Honig wird er essen, bis er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Denn ehe der Junge weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen dir graut. Genauso wie mich jetzt einige angucken, hä? Habe ich auch erst gedacht, was machen wir jetzt hier damit? Das sind so viele Fragezeichen. Wer hat einige Fragen an den Text und sagt, keine Ahnung, da muss ich, ja, ihr Lieben, ich habe beide Hände oben, mir ging es genauso. Ich musste erst mal nachlesen. Ich nehme euch mal ganz kurz mit hinein. Zum Hintergrund. Ahas war der König von Juda. Das heißt also, dass Volk Israel, das Reich Israel war schon geteilt in das Nord- und das Südreich. Und der Ahas, der war der König des Südreiches Juda. So ungefähr 742 bis 728 vor Christus. Und wie es einmal, wie oft so war, standen sie wieder unter einem Angriff, nämlich diesmal von den Aramäern und vom Nordreich, also ihrem Brudervolk, Israel, vom Nordreich Israel unter Pekach. Die hatten sich verbündet, um Juda einen Schrecken einzujagen und sie platt zu machen. Und man liest, wenn man das in diesem Kapitel 7 hier von Jesaja liest, Vers 2, dass sie ordentlich, darf ich es mal so sagen, die Hosen voll hatten. Also ein bisschen anders beschrieben, ihre Herzen bebten. Aber die hatten Schiss. Richtig doll. Und da kommt Gott durch den Propheten Jesaja zu Ahas, dem König, und sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin da, halte dich ruhig, sagt er. Sie werden, Vers 7, wenn ihr euch das aufschreiben wollt, steht ganz fantastisch, das, was sie vorhaben, wird nicht klappen, wird nicht funktionieren. Wie cool, Gott kommt und sagt, Ahas, fürchte dich nicht. Und Vers 9, kurz bevor wir das weiter gelesen haben, ab Vers 10, endet mit einem indirekten Appell. Wenn ihr dem nicht glaubt, dann bleibt ihr nicht. Also bitte, glaubt dieser Zusage. Es wird nicht funktionieren. Hab keine Angst. Und was macht Gott dann? Wie krass, in seiner Gnade bietet er dem König zur Bestätigung quasi ein Zeichen an und sagt, hey, Ahas, damit du es genau weißt, dass das wirklich wahr ist, fordere doch von mir ein Zeichen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch so gedacht, ah, da gibt's doch auch so eine andere Geschichte hier mit Gideon, oder? Wer Gideon-Geschichte, ich werde sie jetzt nicht ganz erzählen, aber der hatte auch einen ganz spannenden Auftrag von Gott bekommen und er war sich so unsicher und hat gesagt, Gott, ich brauche eine Bestätigung. Er hat gesagt, Gott, wenn du, ich leg ein Vlies aus, so ein Fell des Nachts und wenn auf diesem Fell es nass vom Tau ist und ringsrum alles trocken, dann glaube ich, dass ich mich nicht zu fürchten habe, dass du dabei bist, dass du Gott mit mir bist. Und Gott macht das. Und der Gideon fürchtet sich und sagt, Gott, das war gut, das hast du gut gemacht. Aber wir probieren doch mal was anderes. Ich habe noch eine Idee. Wie wäre es, wenn das auf diesem Fell trocken bleibt diesmal und ringsrum alles nass. Und Gott sagt, okay. Und es passiert. Und Gideon geht. Und er weiß, Gott ist mit ihm. Wisst ihr, und hier ist es andersrum. Gott kommt zu dem Ahas und sagt, hey, komm. Was ist deine Idee? Also, fordere ein Zeichen von mir. Und dann kommt diese Aussage, wo ich schon kommentiert hatte, voll fromm, oder? Nein, ich will Gott nicht versuchen. Mach ich nicht. Und ich habe gelesen, habe gedacht, hä? Als dann der nächste Vers kam, warum reagiert der Jesaja im Auftrag Gottes so, ja, wie soll ich es sagen, so negativ? Er könnte ihn doch loben und sagen, Mensch, Ahas, gut gemacht. Du bist ein treuer Knecht, der einfach glaubt. Aber wisst ihr, was der Hintergrund ist? Der Hintergrund ist, nachzulesen, in 2. Könige 16. Schreibt euch das gern auf, weil das wird so ein bisschen schon eine intensivere Bibelarbeit. Also schreibt da ein paar Sachen auf, es kommen noch ein paar Bibelstellen. In 2. Könige 16 erfahren wir nämlich, was der Ahas vorher gemacht hat. Der ist zu dem König von dem großen Assyrerreich gegangen und hat mit ihm einen politischen Deal abgeschlossen, hat sich abgesichert, weil er gesagt hat, wenn diese Großmacht auf unserer Seite ist, dann können die Aramäer und das Nordreich Israel kommen, wir sind safe. Ah, guck mal an. Das heißt also, Ahas hat Gott gar nicht irgendwie von ihm ein Zeichen fordern wollen, weil er gesagt hat, ich bin schon safe. Er wollte sich gar nicht auf die Zusage Gottes verlassen, weil er sich auf die Assyrer verlassen hat. Und Gott, so darf ich es mal deuten, dachte bestimmt bei sich, wenn du dann mal nicht verlassen bist, bald. Also er fordert kein Zeichen. Er fordert kein Zeichen. Und wisst ihr, was Gott sagt? Dann gebe ich eins. Wenn du keins willst, dann gebe ich eins. Und da lesen wir hier diesen nächsten Vers, Vers 14, Jesaja 7. Deshalb gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen, wenn du Ahas und ihr keins wollt. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, Immanuel. Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Was ist das Zeichen Gottes? Ein Kind. Das Zeichen Gottes ist ein Kind, aber bitte nicht irgendein Kind. Nein, das Zeichen ist der Retter. Ist er selbst, ist Gott selbst, Gott mit uns. Das sagt er hierzu. Und er wird kommen, was lesen wir, auf eine herrliche Art und Weise. Was meine ich damit? Von einer jungen Frau. Im Hebräischen steht hier im Jesaja Alma, das ist eigentlich junge Frau oder Mädchen. Was steht für unberührt, für rein? Deshalb wurde übrigens in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, bereits von Parthenos, von Jungfrau gesprochen. Daher kommt das, weil eine junge Frau in diesem Alter als Mädchen damals Jungfrau war. Und warum herrlich? Naja, es stellt Gottes Macht unter Beweis. Wie soll das denn gehen? Wenn, und das war ja auch die Frage von Josef, wie soll das denn gehen? Da kommt seine Frau, seine Verlobte auf ihn zu und sagt, Josef, ich muss dir was sagen. Was denn, Maria? Ich bin schwanger. Boah. Und wer war's? Ich sag dir, das war spannend. Das war der Heilige Geist. Klar. Aber wisst ihr, Gott kann. Gott begegnet dem Josef in der Nacht und sagt, ist so. Ich kann. Ich bin Gott. Auf diese herrliche Art und Weise. Aber nicht nur machtvoll, weil Gott seine Macht demonstriert, sondern auch, und das ist das Schöne, rein, absolut heilig, unberührt. Wie stark, rein und heilig. Und auch mit was für einem herrlichen Auftrag. Das zeigt dieser Name Immanuel. Dieses Kind wird zeigen, das, was Gott schon immer wollte, nämlich ein Gott sein, der da ist bei den Menschen. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und beides, und das wisst ihr, ist genauso eingetreten. Maria ist als Jungfrau schwanger geworden, unberührt, schwanger durch den Heiligen Geist, machtvoll und rein. Und was zeigte Jesus den Menschen? Er zeigte ihnen Gott. Er zeigte ihnen den Vater. Er zeigte ihnen, ich bin Immanuel. Ich bin Gott mit uns. Und vielleicht noch für die, die tiefer graben wollen, eine ganz kurze Side-Note, ich will das nicht verschweigen, zu den Versen 15 und 16. Vielleicht hast du dich gefragt, was ich vorhin gelesen habe, was bedeutet es denn mit diesem Jungen, der Rahm und Honig essen wird und noch bevor er Gutes und Böses unterscheiden kann, was ja so von einem Kleinkindalter spricht, was hat das denn jetzt hier mit Jesus zu tun? Und bevor er das Kleinkindalter erreicht hat, werden die beiden Könige keine Gegner mehr sein, sondern sie werden ausgeschaltet sein. Was bedeutet das denn? Wenn ihr euch das mal genau nachlest in diesem Kapitel, das ist jetzt so ein kleines Bonbon für Leute, die tiefer buddeln wollen, ne, im Wort Gottes. Da sieht man, dass der Prophet Jesaja mit seinem eigenen Sohn in diese Situation zu dem Ahas geschickt wird. Und wir dürfen davon ausgehen, dass das noch ein sehr, sehr kleiner Junge, also ein Baby war, den er auf dem Arm mittrug. Und dass dieser Teil 15 und 16 auf die Situation damals gemünzt war. Und das haben wir ganz oft, dass die alttestamentliche Prophetie eine Aussage für die Zeit damals hatte, aber auch einen zukünftigen Charakter. Also nur mal, damit ihr wisst, was ich meine, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Zum Beispiel, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte, da hat Gott ein Lamm oder ein Widder ausgesucht, ein Ziegenbock, und den er dann an seiner Stelle opfert. Und es war die Lösung, dieses Lamm, ja, war die Lösung für Abraham, seinen Sohn Isaak, nicht opfern zu müssen. Aber das war für die Zeit damals direkt, aber es war ein Beispiel, ein Vorschatten auf das, was Gott vorhatte. Nämlich, dass er sich ein Lamm ausersehen würde, seinen eigenen Sohn, der für uns geopfert wird. Noch eine andere Geschichte, die das zeigt, wo das Volk Israel unterwegs war und sie gegen Gott gemurrt haben und sie von diesen Schlangen angefallen wurde, musste Mose was in der Wüste aufstellen? Eine eherne Schlange. Und da war der Auftrag, wenn ihr hingeht und auf diese Schlange, auf diese eherne Schlange schaut, dann wird was passieren? Dann werdet ihr nicht sterben, sondern von diesem Schlangenbiss heil werden. Und dann wissen wir, das ist tatsächlich geschehen. Sie schauten darauf und wurden heil. Aber wir wissen auch, dass es ein Beispiel ist, prophetisch, auf den Messias, der dann nicht als erhöhte Schlange, sondern erhöht an diesem Kreuz hing. Und alle, die auf ihn schauen und an ihn glauben, werden gerettet werden. Merkt ihr, es ist immer wieder diese doppelte Funktion. Und auch hier, es war eine Zusage, dass Gott sich um Ahas und sein Volk in Juda kümmert und sich auf seine Seite stellt und die Feinde ihnen nichts anhaben können. Nur mal so. Zurück zur großen Bedeutung, Jesus ist Immanuel. Ich habe mich gefragt, woran sieht man das denn am Leben von Jesus? Und es war wie, als würde eine Geschichte entstehen vor meinen Augen. Durch die gesamte Menschheitsgeschichte, die Heilsgeschichte Gottes, schreibt da eine ganz tolle Geschichte. Und jetzt zückt eure Stifte und schreibt mit. Woran sieht man und hört man, dass Jesus der Gott mit uns ist? Zum Beispiel sagt Jesus selber, wer mich sieht, der sieht wen? Den Vater. Wer mich sieht, sieht Gott. Und was war noch gleich mal das, was Jesus gesagt hatte, kurz bevor er in den Himmel gefahren ist? Guck mal, was hat er gesagt in Matthäus 28, Vers 20? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Merkt ihr, da klingt dieser Name Immanuel mit, ich bin da, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Ist cool, oder? Sagt er zu ihnen, ich bin bei euch und fährt in den Himmel. Cool, oder? Das ist super, ey, ich bin bei euch, tschüss. Cool, oder? Aber auch das hatte er seinen Jüngern erklärt. Das hatte er nämlich in Johannes 14, 16 bis 17 nachzulesen. Guck mal, was er ihnen sagt. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster, in manchen Übersetzungen steht Beistand, einer, der da ist, der dabei steht. Ah, guck mal, geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Wow, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er, hört, hört, bleibt bei euch und wird sogar in euch sein. Wow. Jesus geht, aber der Heilige Geist wird als Beistand der Ich bin da, ja, da sein und er wird sogar in euch sein, an meiner Stelle. Und an einer anderen Stelle heißt es sogar, er wird Wohnung machen, er wird in den Menschen wohnen. Wisst ihr, der Heilige Geist ist niemand anders als der Geist Gottes, der Geist des Ich bin da. Amen. Und an dieser Stelle durchzuckte mich ein Gedanke, wo ich dachte, wow, jetzt zoomt das so richtig groß für eine Geschichte. Wie als würde Gott sagen, schau mal, genau das bin ich von Anfang an immer gewesen, das bin ich heute und werde ich immer sein. Und ich mache das jetzt mal ganz groß. Wie hat sich Gott ziemlich am Anfang der Bibel vorgestellt? Zum Beispiel dem Mose, als der Dornbusch brannte und er den Auftrag gegeben hat, führ mein Volk raus aus dieser Versklavung. Und da hat doch Mose gefragt, was soll ich denn sagen, wenn das Volk sagt, wer bist du? Und was hat Gott dann gesagt, wer er ist? Ich bin, der ich bin. Ich bin da. Ich bin jetzt da und ich werde da sein. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Wow, das war schon immer Gottes Idee. Und durch die ganze Geschichte mit seinem Volk, ich mache das kurz, ja, also schreibt gerne noch auf, wer das mal notieren will, 2. Mose 3, Vers 14, da steht das. Ich bin, der ich bin. Aber dann auch mit seinem Volk, wie ist Gott mitgegangen? Er hat eine Wolken- und Feuersäule vor ihnen hergeschickt und hat ihnen damit gesagt, ich bin da. Wenn die Wolken- und Feuersäule weitergeht, dann geht weiter. Wenn sie bleibt, dann bleibt. Ich bin da. Das hat Gott gesagt. 2. Mose 13 könnt ihr aufschreiben. Und dann gibt Gott etwas später dem Volk in den Auftrag, was zu bauen? Ein Zelt der Begegnung. Warum? Er wollte dieses mobile Zelt der Begegnung bauen, weil er unter seinem Volk wohnen wollte, um ihnen zu zeigen, ich bin da. Und last but not least, 1. Könige 6,1 baut Salomo einen Tempel, ein festes Haus. Warum? Weil Gott sagt, ich möchte unter euch wohnen. Ich bin da. Merkt ihr was? Aber das ist noch nicht alles. Die Geschichte ging immer so weiter. Gott sucht die Nähe und die Beziehung zu uns Menschen. Gott sucht diese Nähe und schließlich kommt er in Jeshua, dem Messias, in Jesus auf diese Erde und wird zum Gott mit uns. Und wisst ihr was? Und das lese ich uns als letztes vor. Das ist bis ganz am Ende genauso. Das letzte Kapitel oder vorletzte Kapitel der Bibel in Offenbarung 21, Vers 3 drückt das nochmal so aus. Was steht dort? Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Das ist Gott. Das ist der ich bin. Was ist sein Herzschlag? Ich will bei euch sein. Ich will ganz nah bei dir sein. Ich will bei den Menschen sein. Ganz nah. der ich bin, will genau dort sein, wo er immer sein wollte, bei dir und bei mir, ganz nah bei seinen Menschen. Und wisst ihr was? Genauso hatte sich Gott das von Anfang an vorgestellt, die Nähe zu seinen Menschen, zu seiner Schöpfung. Und es war auch von Anfang an genau so. Er ging, so berichtet uns die Bibel, ganz am Anfang in gerade das, was er geschaffen hatte. Und traf sich mit wem? In der Kühle des Tages steht drin. Und so stelle ich mir das vor, komplett in der Beziehung rein, ohne irgendwelche Zwischentöne, die da querschießen, und traf sich mit Adam und Eva. Und es war einfach richtig schön. Und so machten sie es jeden Tag. Ja, herrlich. Und eines Tages kam Gott in der Kühle des Tages in den Garten. Der Ich Bin da, kam wieder. Aber wisst ihr, wer nicht da war? Der Mensch. Adam und Eva waren nicht da zum vereinbarten Zeitpunkt. Sie waren auf einmal nicht da. Und dann ruft Gott, und sorry, das bewegt mich gerade sehr, kommt Gott in diese Situation hinein, und ich stelle mir das so vor, dass Gott auf einmal laut ausruft, das hier. Mensch, wo bist du? Nicht da. Und Gott hat es nicht gerufen, weil er nicht wusste, wo der Mensch war. Sondern es ist wie so ein gellender Schrei, der durch die ganze Erde gegangen ist. Mensch, wo bist du? Der Mensch war nicht mehr da, wo er sein soll. Versteht ihr, warum er in Jesus Gott ist da wurde und das gezeigt hat? Weil er nichts anderes auf dem Herzen hat, als uns zu suchen, und dieser Ruf, Mensch, hey, wo bist du? Ich glaube, der ruft heute noch. Dieser Schrei, der ist heute noch da. Gott ruft. Und wisst ihr was? Gott hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt. Wolken und Feuersäule, er hat Engel und Propheten, er hat alles in Bewegung gesetzt, am Ende sich selbst in Bewegung gesetzt und ist Mensch geworden. Um in Jesus Retter und Immanuel gleichzeitig zu werden. So sehr liebt Gott. So sehr liebt Gott. Dass er schreit, Mensch, hallo, wo bist du? Ich vermisse dich. Ich will bei dir sein. Ich will bei dir wohnen. Ich will in dir wohnen. Wo bist du? Komm doch her, komm doch zurück. Raus aus deinem Versteck. Raus aus dem Sein wollen wie Gott und selber der Herr im eigenen Leben sein. Gott will dich und mich wieder ganz für sich. Wisst ihr, da ist Gott, die Bibel sagt, auch echt ein eifernder oder ein eifersüchtiger Gott, der mit Eifer sucht und heute noch ruft, hallo, wo bist du, Mensch? Gott will dich und mich nicht mit jemand anders teilen, wo er sagt, ah ja, ist okay. Sprich dich noch mal ein bisschen mit dem Feind hier, mit dem Teufel, mit der Schlange ab, alles gut, kommst ab und zu mal zu mir und dann regeln wir das. Nein, Gott will dich und mich ganz für sich. Und spätestens hier wird klar, Gott, Jesus selbst, will kein nettes Add-on für unser Leben sein, wo wir sagen, oh, ich lasse mein Leben so und jetzt habe ich Gott gefunden und den nehme ich noch mit dazu, wie so eine Trophäe oder wie so eine Ergänzung, das ist die Chance, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann kann ich auch noch zu Jesus gehen. Nein, Jesus will die Mitte sein. Wenn wir so mit ihm umgehen, da ruft er noch lauter, hey Stefan, wo bist du? Wo bist du? Wenn wir das so machen würden, wäre das auch so ein Stück, wie als würden wir sagen, ach Jesus, komm in mein, meine Lebenswohnung und setz dich mal hier in den Korridor auf den Stuhl. Und wenn ich dich brauche, dann rufe ich dich. Aber das Zimmer, das und das Zimmer ist für dich, bleib mal hier, ist für dich tabu. Das Zimmer der Finanzen, das Zimmer der Arbeit, der Beziehung, das andere Zimmer der Sexualität oder Ehe, das mache ich. Wenn ich dich mal brauche, rufe ich dich mal rein, aber dann wieder draußen auf deinem Stuhl. Nein, er will dein Retter sein, dein Ein und Alles, dein Mittelpunkt, deine Nummer eins, deine permanente Kraft und Hilfe, kein Notnagel, wenn es mal nicht geklappt hat, dann okay. Er will dich und mich bei sich haben. Er eifert danach, er sucht danach. Wie etwas Verlorenes, was man mit Eifer sucht, weil es so wertvoll ist. Und genau das ist es. So wertvoll warst und bist du ihm, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und ich glaube, dass er heute noch ruft und fragt, hey, wo bist du? Setz gern deinen Namen dafür ein. Stefan, wo bist du? Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. In diesem Zelt der Begegnung. Und ich frage dich heute Morgen, hast du Sehnsucht nach seiner Nähe? Hast du Sehnsucht nach seiner Gegenwart? Oder denkst du, oh, bloß nicht, da könnte so einiges rauskommen? Hast du Sehnsucht nach ihm? Mit ihm Gemeinschaft zu haben? Im Gebet, mit seinem Wort dich füllen zu lassen? Einfach nach ihm? Und ich darf dich fragen, darf er in all deine Zimmer? Oder sagst du, ja schon, aber nur in ein paar ausgewählte. Darf er überall bei dir wohnen? Ich darf dich ermutigen, mach bitte keine halben Sachen. Mach ganze Sache mit ihm. Mach nicht Jesus und, sondern mach Jesus Punkt oder Ausrufezeichen, ist mir ganz egal. Aber nichts mehr danach. Amen. Jesus ist definitiv der Immanuel. Jesus ist definitiv der Gott mit uns, der Gott mit dir und der Gott in uns durch seinen Heiligen Geist. Wisst ihr, der Weg ist frei. Der Vorhang ist zerrissen und ich möchte dich einladen, dass du diesen Ruf heute Morgen hörst. So wie Gott Adam und Eva gerufen hat, wenn er heute Morgen hineinruft, wo bist du? Dann nimm das als einen ganz persönlichen Ruf von Gott an dich und lass ihn ein und ruf als Antwort, wenn er ruft, wo bist du? Und sag, hier und komm aus deinem Versteck. Egal weswegen oder warum du in dem Versteck bist, warum du dich von Gott entfernt hast oder noch nicht bei ihm warst, ganz egal. Wenn er ruft, wo bist du? Dann melde dich und sag, hier bin ich. Ich komme. Amen. Ich möchte mit uns gemeinsam beten. Ich möchte uns die Gelegenheit geben und ich ruf ganz bewusst nicht irgendwie Musik nach vorne oder irgendwas, weil ich möchte null irgendwie Atmosphäre von irgendwas anderem her erzeugen, außer dass Gott durch seinen Geist hier ist und dass er dir zuruft und dich fragt, wo bist du? Und ich möchte dich einladen, in zweierlei Situation oder zweierlei Fragestellung. Wenn du heute Morgen hier bist und weißt, dass du diesen Schritt auf Gott zu, dass er dein Erretter und Erlöser ist, dass Jesus für dich alles hingegeben hat und er dir das angeboten hat und du dieses Angebot noch nie angenommen hast, dass du ihn einladen darfst, in dein Leben zu kommen, dann will ich dich gleich mit den anderen, die ich gleich noch sage, einladen, von deinem Platz aufzustehen und damit zu sagen, Jesus, ich komme zu dir. Du rufst mir zu, wo bist du? Und du sagst, ich bin hier. Ich möchte zu dir kommen. Ich habe verstanden, ich bin nicht gerecht von mir aus. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich brauche Erlösung, ich brauche Errettung. Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, dieses mit so einem Aufstehen von deinem Platz deutlich zu machen. Und ich möchte noch eine zweite Frage mit hineinstellen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast diesen Ruf Gottes, wo bist du? Wie als so ein Zurückrufen, ein Zurückziehen an Gottes Herz empfunden, wo du weißt, dass du einige Zimmer deines Lebens für Jesus zugemacht hast. Wo du gesagt hast, hier mache ich das so, wie ich will. Und du weißt das. Und du kämpfst vielleicht auch damit. Und wo du dich sehnst danach, wieder so eine Sehnsucht zu haben nach seiner Nähe, weil du das verloren hast durch verschiedene Dinge, die in deinem Leben sich breit gemacht haben. Und Gott ruft und fragt, wo bist du? Er ruft dich zurück. Da möchte ich dich auch bitten, von deinem Platz einfach aufzustehen. Und wir bleiben alle in diesem Gebet und gucken jetzt nicht rum, wer steht jetzt, wer sitzt jetzt. Es ist genau das, wie ich vor uns beim Abendmahl gesagt habe. Lasst uns ein jeder selber auf diese Beziehung zu Gott schauen. Und wenn Gott dich heute Morgen ruft und fragt, wo bist du? Komm zurück an das Herz des Vaters oder das erste Mal. Dann steh gerne jetzt an dieser Stelle auf und ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Ist jemand da, der sagt, ich komme das erste Mal oder ich möchte zurückkommen. Ich möchte dir, Gott, alles zur Verfügung stellen. Schenk du mir eine Sehnsucht nach deiner Gegenwart, nach deiner Herrlichkeit. Ich möchte mich wieder ganz neu nach dir und nach deiner Nähe sehnen und alles dir hingeben und nicht nur etwas. Dann steh gern auf und ich möchte mit uns beten. Ich warte noch einen Moment. Mach's nicht, weil du denkst, jemand anders könnte gucken und dann sich freuen, dass du dich aufstellst. Es geht um dich und Gott. Und wenn du denkst, oh, wenn das jemand anders sieht, dass ich aufstehe, dann könnte mich fragen, was es ist, dann steh erst recht auf, um Jesus damit zu zeigen, dass es dir wichtiger ist, was er über dich denkt, als was andere über dich denken. Und gib Jesus dieses Zeichen, dass du sagst, hier bin ich. Er ruft, wo bist du? Wart noch mal kurz und dann bete ich. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in Jesus auf diese Erde gekommen bist und dass du wirklich dieser Gott bist, der gesagt hat, ich bin da. Und danke, dass du uns rufst, uns zurufst, nach uns rufst, dass es dir nicht egal ist, wo wir sind, sondern dass du rufst und fragst, wo bist du, Mensch? Und du siehst jeden einzelnen Herr, der jetzt hier steht, ob das allererste Mal oder wieder dieses Zurückkommen zu dir an dein Vaterherz, an dein Herz mit Sehnsucht, Herr, nach dir und nach deiner Gegenwart, auch mit Veränderung im Leben, dass du wirklich der Mittelpunkt bist und nicht eine nette Ergänzung, nein, der Mittelpunkt. Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist ganz neu entzündest. Herr, dass du rettest an diesem Morgen und dass du zurückziehst zu dir aus lauter Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Weil du uns so sehr liebst, ist es dir nicht egal, wo wir sind, ob wir uns verstecken oder wo wir weggelaufen sind. Herr, du rufst uns zurück. Danke, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du einen jeden da abholst, wo wir uns versteckt haben, wo wir stehen. Und dass du uns ganz nah an dein Herz ziehst, dort, Herr, wo du jeden von uns ohnehin haben wolltest, ganz, ganz nah bei dir. So bitte ich dich, Herr, dass du vergibst, dass du reinwäschst, dass du befreist und dass du hilfst, Herr, dass wir voller Sehnsucht nach dir, dem Gott, der da ist, unser Leben ausrichten, Herr, weil wir wissen, es gibt keine keinen besseren Platz, als bei dir zu sein und dass du in uns wohnst. Und so bitte ich dich um dein Wirken und um deine Kraft, Herr, die jetzt in jeden hineinkommt. Danke, dass du rettest, dass du befreist und dass du das heute noch tust. Herr, wir ehren dich und wir beten dich an. Seid gesegnet. Amen.